Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations, ein Podcast darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Vier Hundetrainerinnen tauschen sich aus über wichtige Themen im Leben mit Hunden und es eint sie eins, der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Heute schauen Sabine, Ute, Eva und Nicole auf die Bedeutung von Management im Zusammenleben mit unseren Hunden. Nicole macht den Anfang.
Wir haben ja schon in den ganzen Folgen sehr oft darüber gesprochen, dass Stress ein Riesenthema bei Hunden ist und dass ganz viele Verhaltensprobleme erstens mal aus Stress resultieren, beziehungsweise Stress einen sehr großen Einfluss auf das Verhalten von unseren Hunden hat. Also Stress sorgt immer im Endeffekt für ein unangenehmes Gefühl und für Anspannung. Und wenn jetzt ein Hund ins Training kommt mit Verhaltensproblemen, kann alles Mögliche sein, dann ist das Erste, was wir im Endeffekt machen, nie mit Training beginnen, sondern das Erste, was wir machen, ist, wir machen uns Gedanken darüber, wo die Ursache des Problems ist. Und wir beginnen mit Managementmaßnahmen. Ganz oft ist es so, eigentlich kann man fast sagen, fast immer, dass wir als Erstes schauen, dass wir eine Stressreduzierung beginnen. Das heißt also durch Veränderungen von bestimmten Abläufen und Situationen einfach erstmal den gewohnten Ablauf und diesen Teufelskreis von immer wieder wiederkehrenden, falschen, unerwünschten, problematischen Verhalten zu unterbrechen. Und Management ist an zweiter Stelle sehr wichtig, dass wir überhaupt erstmal diese permanente Wiederholung verhindern. Das heißt also, dass der Hund immer wieder das Verhalten zeigen kann. Denn das, was man übt, wird logischerweise besser. Kennt jeder von uns. Jetzt stellt euch vor, unser Hund hat 6-mal in der Woche sehr unangenehme, sehr konfliktträchtige, anstrengende Hundebegegnungen. Und einmal die Woche kommt er dann zum Training und übt unter kontrollierten Bedingungen freundliche Hundebegegnungen. Was denkt ihr, welches Verhalten im Endeffekt erhalten bleibt oder stärker wird? Und was bleibt im Endeffekt beim Hund als stärkste Erinnerung zurück? Das heißt, es wird nicht so viel Sinn machen, dieses einmal in der Woche eine kontrollierte Begegnung positiv zu gestalten, wenn er 6-mal die Woche permanent unangenehme Begegnungen hat. Das heißt, insgesamt ist Verhalten natürlich extrem stark mit Emotionen verknüpft. Und kein Lebewesen dieser Welt findet es gut oder würde freiwillig gerne negative Emotionen haben, wie Wut, Frust oder Angst. Niemand macht es freiwillig. Also ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, naja, also meine letzte Autofahrt, die war so richtig schön, da hatte ich mal so richtig Angst gekriegt. Ne? Auf so eine Idee kommt keiner, weil es halt was Unangenehmes ist. Wenn Hunde in bestimmten Situationen oder auf bestimmte Reize sehr ungehalten reagieren, dann tut er das in dem Moment mit dem Gefühl, dass es die beste Lösung in dem Moment für sein Problem ist. Das heißt also, die Hunde sehen in dem Moment aus ihrer Sicht keine andere Lösung. Oder vielleicht hat sich auch dieses Verhalten so entwickelt, dass es halt irgendwann mal zum Erfolg geführt hat. Eben zum Beispiel jemand auf Abstand geblieben ist und der Hund gelernt hat, wenn ich das Verhalten zeige, dann fühle ich mich besser, beziehungsweise die Situation wird nicht noch unangenehmer für mich. Aber wir verknüpfen nun mal bestimmte Ereignisse mit einem bestimmten Gefühl und daraus entsteht immer so eine Erwartungsspannung, beziehungsweise auch so ein richtiger Erwartungsstress. Was mir letzten Winter zum Beispiel passiert ist, ich bin mit dem Auto unterwegs gewesen und das war so ein Wetter, wo es ein bisschen geschneit hat, ein bisschen getaut hat und plötzlich ist von einem Baum, wo die Äste über die Straße hängen, so ein Eisklumpen so voll auf die Autoscheibe geknallt. Ich habe mich riesig erschrocken. Und es passiert natürlich erstmal eine Stressreaktion, ne, dass ich durch den Schreck erstmal so ein bisschen in Alarm bin und unter jedem Baum, wo ich weitergefahren bin, habe ich erstmal so vorsichtig nach oben geguckt, schon ein bisschen abgebremst und hatte so ein komisches Gefühl. Und dieses komische Gefühl hält sich, also je nachdem, wie stark auch dieses Ereignis war, hält sich halt eine gewisse Zeit lang, bis man durch Wiederholung die Erfahrung macht, also es fällt jetzt nicht von jedem Baum Eis auf die Windschutzscheibe. Aber es ist erstmal so eine gewisse Anspannung da. Und jetzt stellt euch das mal vor, wie das oft bei Hunden ist. Das sind so Geschichten, die man relativ oft hört. Die Spaziergänge durch die Siedlung, wo man schon weiß, bei dem 3., 4., beim 8., 9., 10. und 12. Haus, da tobt ein Hund am Zaun und bellt hinterm Tor. Und es ist immer eine fürchterliche Anstrengung. Und es ist so viel Stress dabei. Und der Hund regt sich auf. Und dann zerrt er in der Leine und bellt zurück. Man geht da schon gar nicht mehr gern lang. Ja, und stellt es euch jetzt für den Hund vor, das ist kein gutes Gefühl, was da passiert. Und wir sind schon gestresst in Erwartung dieses Ereignisses, was denn da kommt. Das heißt also, selbst wenn der Hund an dem Tag gar nicht im Garten ist oder hinterm Tor ist, dann gehen wir schon mit diesem unguten Gefühl diesen Weg und warten schon drauf, es könnte gleich wieder passieren. Und wenn wir dann feststellen, okay, der Hund ist gerade nicht im Garten heute, dann ist es so, oh Gott, oh, Gott sei Dank haben wir das jetzt so irgendwie hinter uns gebracht. Das heißt also, dieses unangenehme Gefühl, der Stress ist schon vorher da. Und wir fahren im Endeffekt wie so eine Art Dauerschleife, wie so ein Teufelskreislauf, wo der Hund immer wieder wie so ein Spießrutenlauf vor sich hat. Für den Hund gibt es in dem Sinne dann keine Entspannung, weil er kann sich dann auch nicht in den anderen Situationen, auf den anderen Strecken so wirklich entspannen, weil er ja schon wieder erwartet, dass eben beim übernächsten Haus da schon wieder was passiert. Und genau an dieser Stelle, das jetzt nur als Beispiel, aber an genau dieser Stelle setzen im Endeffekt Manage-Maßnahmen an. Das heißt, ich verhindere erstmal, dass der Hund permanent in diesem Erwartungsstress bestätigt wird. Ne? Also, dass er immer permanent darauf wartet, Hund hinterm Tor, es gibt Stress. Hund hinterm Zaun, es gibt Stress. Also, ich möchte erstmal mit Maßnahmen, mit Veränderungen im Alltag erreichen, dass diese Handlungsspirale erstens mal unterbrochen wird. Zum anderen möchte ich verhindern, dass es permanent die Wiederholung der bisherigen Strategie gibt. Also, dass der Hund permanent das unerwünschte, das problematische Verhalten zeigt. Und ich reduziere im Endeffekt natürlich diesen emotionalen Stress. Ja, das ist so wie mal vorhin, wie ich das Beispiel gesagt habe, wenn ich jetzt nach dem einen Mal das Eis knallt auf die Windschutzscheibe feststelle, bei den nächsten 20 Mal passiert es nicht, entspanne ich mich wieder. Und dann bremse ich nicht vor jedem Baum ab und gucke nicht jedes Mal nach oben, ob denn da irgendwas runterkommen kann. Und erst dann, wenn man sozusagen diesen Teufelskreislauf erstmal unterbrochen hat, erst dann macht wirklich einen Trainingsansatz oder überhaupt sinnvolles Training, kann dann erst stattfinden, dann kann dann erst passieren. Die Turit Rugas, die sagte mal bei irgendeinem Seminar, dass wenn man 30 Tage lang verhindert, dass dieses bestimmte Verhalten gezeigt wird, dass dann in Anführungszeichen eine Löschung des Verhaltens stattfindet. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Also es passiert meiner Meinung nach keine Löschung. Aber ich denke, das, was sie meint, ist eben, dass dieser Erwartungsstress, es passiert gleich wieder, dass das damit quasi ein Stück weit aufgelöst wird. Ich vergleiche das oft mit so, ich weiß nicht, wer das noch kennt, so aus seiner Kindheit, mit Butterbrotpapier. Wenn wir damals Bilder kopieren wollten, dann haben wir so ein Butterbrotpapier auf ein Bild draufgelegt und haben die Linien nachgezeichnet. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass jeder Bogen Butterbrotpapier, den ich da drauflege, diese neue Erfahrung, diese neue Strategie, diese neue Emotion bedeutet. Und ich muss über diese alte Strategie, über dieses alte Verhalten immer wieder einen Bogen Butterbrotpapier legen, damit es immer schwächer durchscheint und damit es immer schwächer wird. Und so stelle ich mir das manchmal vor, dass wir also viel mehr positive Erfahrungen brauchen, neue Lösungsstrategien brauchen, damit das alte Stück für Stück verschwinden kann und diese neue Strategie zur Gewohnheit wird, zum neuen Ritual wird. Also Managementmaßnahmen sollen insgesamt erstmal Ruhe reinbringen und natürlich Raum schaffen, um neue Strategien und Ansätze zu lernen. Und wir werden jetzt bestimmt von meinen Kollegen auch noch einiges an Beispielen hören. Aber es gibt so ganz einfache, typische Sachen. Ne? Wenn ich zum Beispiel weiß, der Hund hat eine Futteraggression oder schlingt sein Futter so schnell runter, weil er Angst hat, dass er der Hund, der daneben steht, dann auch gleich was davon haben will. Dann mache ich einfach ganz einfache Strategien. Ich trenne die Hunde beim Füttern. Und dann gibt es für keinen Stress und jeder kann in Ruhe essen. Oder auch so Themen wie Giftköder aufnehmen. Also bevor ich an diesem Thema arbeiten kann, sinnvoll, muss ich erstmal grundsätzlich vermeiden, dass es der Hund tut. Ne? Wie zum Beispiel, sicherste Variante ist durch den Maulkorb. Oder wenn die Folge, die wir ja schon hatten, mit Alleinbleiben, wenn ich das Alleinbleiben in kleinen Schritten aufbauen will, muss ich erstmal vermeiden, dass der Hund alleine bleibt und wieder Angst kriegt. Ja? Das heißt, ich muss erstmal irgendwo einen Fuß in die Tür kriegen bei der ganzen Geschichte. Und ich kann im Prinzip kann ich nicht erwarten, dass sich irgendwas verändert, wenn wir nicht die Situation verändern, nicht den Alltag verändern und dem Hund erstmal die Chance geben, neue Dinge zu erlernen. Und jetzt hat bestimmt schon jemand ein bisschen was dazu zu erzählen.
Also da sagst du furchtbar richtige Dinge mit diesem, man muss erstmal einen Raum schaffen, wo der Stressor nicht ständig das Lernen hemmt. Und dazu sind Managementmaßnahmen richtig gut geeignet. Mir fallen da noch ganz andere Sachen ein, wie wenn ich jetzt einen Hund habe, der Probleme mit Artgenossen hat, der sich nicht wohlfühlt dabei. Ja, dann machen wir einen Bogen, dann gehen wir weg. Dann schauen wir, dass wir den Abstand einnehmen, in dem der Hund noch handlungsfähig ist. Oder man geht auch her und hält ihm einfach mal eine Leberwurst Tube vor die Nase und führt ihn dran vorbei oder an gruseligen Situationen. Da hilft es oft mal, dann dockt man irgendwie mal mit einer Leberwurst an oder mit Keksen an und führt den Hund da dran vorbei. Was ich immer so wichtig finde, ist, dass man den Haltern die Wichtigkeit erklärt oder verständlich macht, dass man auf der Managementphase nicht hängen bleibt. Letztendlich ist es ja so, das hast ja du auch ganz gut gesagt, wir haben ja, der Mensch hat ja eigentlich mit komischem Verhalten dann erst einmal ein Problem. Irgendwie der Hund löst aus, dem Hund geht's auch nicht gut dabei. Und dann versucht man durch Management die Situationen zu entschärfen und zack ist das Problem vom Menschen gelöst. Der Hund löst ja nicht mehr aus, der Hund zeigt ja nichts mehr von dem Verhalten und dann wird nicht mehr weiter geübt. Also dann kann aber auch kein Wachstum erfolgen. Also das Gehirn von uns Lebewesen, das ist ja ein ganz erstaunliches Ding. Wie nennt sich das Ganze? Neuroplastizität. Das heißt, man kann alte Gewohnheiten und alte Verhaltensweisen ändern durch Wiederholung. Also ich kann, es ist wie so Trampelpfade. Ich habe 3, 4 Trampelpfade durch den Wald. Und wenn ich den einen nimmer gehe und dafür den nächsten Trampelpfad gehe, ja, dann muss ich den halt gehen, damit er dann auch erkennbar als neuer Trampelpfad bleibt. Und so ist es mit dem Hirn auch. Also da steht an erster Stelle erstmal das Problem erkennen, an zweiter Stelle Management ergreifen, dass die Situation für beide, also für mich und oder den Hund, muss ja für beide erträglicher gemacht werden. Der Mensch hat ja auch Not, wenn ich jetzt einen Hund habe, der an jedem Gartenzaun eskaliert. So, das ist ja für den Menschen auch nicht schön. Und dann, wenn die Managementmaßnahmen greifen, dass man dann mit dem in Anführungsstrichen Training anfängt. Also, dass der Hund dann die Gelegenheit bekommt, eigenständige Lösungsstrategien zu entwickeln. Und im Idealfall sollen diese Lösungsstrategien halt nicht bedeuten, dass er das Ganze selber durch starke Emotionen wie Gewalt oder nach vorne oder Aggression löst, sondern dass man ihm einfach die Möglichkeit gibt, das Ganze durch angemessene Lösungsstrategien zu erkennen. Also, dass man sagt, okay, da ist ein anderer Hund, ich setze mich jetzt mit dem auseinander, ich schaue mir den an, okay, aber wir gehen jetzt dran vorbei, ich hole mir einen Keks bei Frauchen. Also, dass man dann quasi wirklich umswitcht vom Management in das Üben, damit auch die Autobahnen, die Trampelpfade im Gehirn die Chance haben, sich mit positiven Emotionen, habe ich aus eigener Kraft geschafft. Ihr erinnert euch an die letzten Beiträge. Das habe ich aus eigener Kraft geschafft. Wunderbar. Ich meine, jeder fühlt sich ja besser, wenn er nicht ausrasten muss. Genau wie du gesagt hast, Nicole, war das heute ein toller Ausflug. Ich war mal so richtig schön wütend. Das ist ja das passiert ja nicht. Also jeder freut sich ja, wenn er halbwegs gechillt und gestresst durchs Leben kommt, und die Möglichkeit müssen wir den Hunden geben. Gell, der Ute fällt was ein.
Ich muss mal ein paar Sätze sagen zu dem, was wir unter Training verstehen. Mir fällt auf, wie oft jetzt und bei der letzten Aufnahme gefallen ist, wir dürfen nicht gleich trainieren oder irgendwas so in der Richtung. Oder Training bringt nichts oder sowas. Und jetzt hast du gesagt, Sabine, und dann können wir mit Training anfangen. Und du hast ganz interessant weitergemacht. Du hast gesagt, ich versuche das jetzt mal so zu sagen, wie es bei mir angekommen ist. Du hast sowas gesagt in der Art, der Hund soll also seine eigenen Strategien entwickeln und wir begleiten ihn dabei.
Genau.
Und das verstehen wir in vielen Situationen unter Training. Das heißt, wir machen natürlich auch so Sachen, dass wir ihm, das gehört ja auch alles zu Managementmaßnahmen, dass wir ihm ganz bewusst irgendwo rausführen. Aber mit dem Ziel, dass er versteht, dass das eine Möglichkeit ist. Eine Möglichkeit von vielen, weil vielleicht ist seine Strategie, ich lege mich hin und schaue zu. Und wenn es die Situation zulässt, kann man das ja zulassen, dann muss man ihn ja da nicht rausholen. Und das ist ein Unterschied, ob ich ihm beibringe, anstatt Fahrradfahrer zu jagen, setz dich hin. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil ich zeige dem Hund, was ich für Ideen habe. Und achte gleichzeitig darauf, was er für Ideen hat. Und wenn ich das einigermaßen gut hinkriege, vor allen Dingen mit einem Hund, der halt ein ernstes Problem hat, zum Beispiel mit Artgenossen, dann wird der natürlich auch meine Ideen, die ich ihm vorschlage, erstens mal aufgreifen. Und zweitens, ich werde sehen oder beziehungsweise der Hundehalter wird sehen, wie viele gute Ideen der Hund eigentlich hat. Ja, wie viele gute Ideen der hat und wie viele einfache Dinge man mit dem Hund durchsetzen kann. Und das, glaube ich, ist das, was wir, ich glaube, da sind wir uns alle einig,
Ja.
letztendlich unter Training verstehen und nicht irgendwas wie Sitzplatz, Fuß, bleib, oder Eva?
Ja, ganz genau. Ich würde einfach gerne mal auch noch ein Beispiel nehmen, da ich ja hauptsächlich mit verhaltensauffälligen Hunden arbeite. Wir haben in München etwas ganz Einmaliges und Wunderbares, die sogenannte Hundemeile. Das ist ein ehemaliger Militärflughafen, 1,6 Meter lang, Kilometer, Entschuldigung, Kilometer lang. Und da ist eigentlich Leinenverbot. Und das ist das Tolle. Das heißt, alle Hunde gehen dort wirklich tiefenentspannt und selbstbestimmt. Und deswegen ist dieser Ort Woodstock für Hunde irgendwie. Love, Peace, Happiness. Und ich gehe damit teilweise wirklich sehr aggressiven Hunden hin. Und das Schöne ist, da dieser Bereich auch sehr breit ist, wenn man an den Hunden vorbeigeht und dem Hund ein paar Mal nur vormacht, dass Bogengehen eine prima Idee ist, dann machen die das ganz rasch von alleine. Das heißt, der Hund geht, sieht, ihm kommen wieder 20 Hunde entgegen und dann merkt er, also man sieht richtig, wie er sich erinnert, Mensch, die Mutti hat das vorhin gemacht, das war so cool, wie sie diesen Bogen ging. Und noch davor rannte er straight drauf zu und hat Gift und Galle gespeit. Und es ist so schön zu sehen, wie er dieses Bogengehen macht und man merkt richtig, wie es in ihm rattert. Und er merkt, ja, das ist ja toll. Dann muss ich mich überhaupt nicht mehr aufregen und ich muss mich auch mit anderen Hunden gar nicht mehr auseinandersetzen. Und das finde ich das Tolle in dem Fall. Durch das Vormachen hat der Hund eine prima Idee von uns aufgegriffen, für sich als optimal entwickelt und braucht dann im Grunde diese Idee nicht zigmal. Sabine, du erhebst Einspruch.
Ich habe da wirklich ganz großen Einspruch, aber ich muss vorneweg schicken, ich bin ein Landkind. Ich habe keine Ahnung von städtischen Hundemeilen. In meiner Vorstellung kommen die direkt aus der Hölle. Es
Nein,
ist tatsächlich,
das
na, es ist so
entblößt.
in meiner Vorstellung, weil ich das hier nicht habe. Bei uns ist es halt wirklich so, das kannst du schieren. Es ist immer ein Unterschied, ob ein Hund mit vielen Hunden konfrontiert ist oder mit wenigen. Bei uns, wirklich, wenn wir durch den Wald laufen und es kommt ein Halter mit dem Hund und ich habe einen Hund, der aggressiv ist, da macht er genau gar nichts, wenn der ohne Leine ist. Der rennt da hin und stellt die. Also das ist wirklich so, weil ich glaube, der eine, der dann irgendwo auftaucht, der hat eine ganz andere Wichtigkeit. Also ich sehe mich in der Pflicht, wir haben ja auch einen Park und in diesem Park ist Leinen. Pflicht. Und da bin ich sehr dankbar drüber, weil genau da kannst du, wenn du eine ausreichend lange Leine hast, kannst du es dem Halter erstmal zeigen, sich richtig zu verhalten. Dem Halter zu verhalten, das ist ein schönes Wortspiel, aber Also sowas wird bei uns nicht funktionieren. Also weil es
Genau,
einfach
deswegen.
wahrscheinlich, weil es zu wenig sind. Ich weiß es nicht. In meiner Welt gibt es das nicht, dass ich im Hundefreilauf mit stark verhaltensauffälligen Hunden sowas auf die Art und
Ja,
Weise trainieren würde.
natürlich. Und das ist
Ne?
ja auch nur ein Teil in
Ja.
meinem Unterricht natürlich, dass wir
Ja.
alle Situationen durchmachen.
Ja.
Eben im Riesenstadtgetümmel mit Leine, auf dem Land mit gelegentlichen Hundebegegnungen und eben da, wo alle Hunde frei sind, dass der Hund einfach mal sieht, wie kann ich mich
Also
verhalten,
quasi als
wenn ich ein
Abitur dann
Straßenhund bin.
später, da geht schon viel
Ja,
voraus,
wenn
okay.
ich ein Straßenhund wäre. Und das ist eben Wahnsinn, weil das ist wirklich wie eine Therapie für den Hund, weil der das erste Mal auch erleben darf, wie kann ich mich selbstbestimmt verhalten. Und die speichern das dann für die normalen Alltagssituationen wieder ab. Und du musst dir diese Hundemeile vorstellen, ein Flughafen, nicht ein Hundeplatz. Und ungefähr kannst du dir vorstellen, wie groß ein Flughafen ist.
Ja, wie gesagt, in
Ja.
meiner kleinen Welt, ich bin
Ja.
Landkind, ich habe
Also
da, mir fehlt da die
ein
Vorstellung immer.
ehemaliger
Ja.
Flughafen.
Um mal wieder so zum Thema zu kommen, weil obwohl das ein interessanter Ausflug war, vor allen Dingen, dass wir jetzt geklärt haben, dass das dann das Abitur ist. Das finde ich mal wichtig. Das Hauptproblem bei Managementmaßnahmen ist, die Halter zu überzeugen, nach meiner Erfahrung. Weil Maulkorb sehen Sie vielleicht gerade noch ein. Also Maulkorb ist nicht mehr so bebbe, wie er früher mal war. Also gerade wenn du einen Hund hast, der halt wirklich alles vom Boden aufnimmt. Weil natürlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, um dem Hund nette, freundliche Möglichkeiten, um dem Hund klarzumachen, er muss nicht alles vom Boden fressen. Aber wenn du halt einen aus dem Ausland hast, der sich so ernährt hat, dann macht der das halt auch in Hamburg, Berlin, München weiter so. Das ist, oder in Templin, völlig egal. Wo was findet, wird gefressen. Fertig. Hat er 3, 4, 5 Jahre so gemacht, warum soll er es jetzt nicht mehr machen? So wie die Hunde aus dem Süden, aus den Städten haben, ihre Mülleimer verbarrikadieren müssen wie Fort Knox, ne? Das ist genau das Gleiche. Die machen es halt. Also musst, und vor dir dein Hund deinen Mülleimer ausleert, lässt du dich gerne von Managementmaßnahmen überzeugen. Aber dass du ihm den Maulkorb aufsetzen musst, ja, dann denken ja alle Leute, er ist aggressiv. Also es ist nicht so schlimm wie früher, ne? Aber das größte Problem sind die Halter, denen man klar macht, mit dem, was du da jetzt machst, hilfst du deinem Hund. Weil du hast Nicole vorhin so schön gesagt, einmal in der Woche kommt der Hund und kontrolliert die Hundebegegnungen zum Beispiel. Und 6-mal in der Woche hat er einfach grottig, schlechte, grauenhafte Hundebegegnungen. Ja, wer ist da erster Sieger, ne? Die grottig schlechten Hundebegegnungen natürlich, weil das prägt sich ein. Und dann sagt er vielleicht, naja, wenn ich zu Nicole gehe oder zu Eva oder zu Ute oder zu Sabine, da ist alles super, aber eben nur da oder nur wenn die dabei ist. Weil auch das haben wir ja ganz oft, dass wenn wir dabei sind, klappt's und die Leute schaffen es nicht, weil sie was auch immer für Vorbehalte haben. Also zum Beispiel bei mir klappt sowieso nicht. Du hast die besseren Leckerchen. Und ich sage dann immer, naja, klar kann ich es besser wie du, weil ich krieg Kohle dafür und du nicht, sonst müsstest du mir nichts zahlen, wenn du es genauso gut könntest. Aber du musst deinen Weg finden und du musst bestimmte Maßnahmen ergreifen. Und es kann zum Beispiel sein, Beispiel Hundebegegnungen, ich drehe um und gehe weg. Oh, das ist ja ganz furchtbar. Geht da die Welt unter, schlägt dir der Blitz ein, oder? Ja, was ist denn da so schlimm? Wenn ich meinem Hund dabei helfe. Wir haben im Dorf eine Hündin, also die können meine Hunde absolut nicht leiden, ich übrigens auch nicht. Einer der wenigen Hunde, die ich nicht mag, obwohl das weniger an der Hündin liegt als an den Haltern, aber die war echt früher ganz schlimm, die ist echt über den Zaun und ist auf Hunde los. Außer wenn ich dabei bin, da hat sie es nur einmal versucht. Und seitdem wusste die, wenn die Ute dabei ist, halte ich lieber Abstand. Und letztes Mal kam sie halt zum offenen Hoftor raus und hat meinen lieben armen kleinen Maxl, 14 Jahre und wirklich ein ganz freundlicher Hund mit allen Hunden, hat versucht, sich über den zu stellen. Sie hat es aber nur versucht, weil ich war dabei, ne? Sie hat sich sehr schnell daran erinnert, dass das nicht funktioniert mit mir. Und Indiana will da nicht vorbeigehen. Indiana hat die schon mal verprügelt. Will von uns keiner, ich nicht, mein Mann nicht, aber die Idioten haben die Hündin halt einfach frei laufen lassen und dann kam die mit dem kleinen Dackel, der noch bei ihnen lebt, einfach, wie mein Mann mit unseren Hunden im Wald war, ist auf unsere Hunde los. Da hat mein Mann halt die Leinen losgelassen und dann haben die Prügel gekriegt. Ja, scheiße, aber mir ist das halt dann immer noch lieber, die anderen kriegen Prügel als meine. Aber Indiana will da nicht mehr vorbeigehen. Die hat nicht vor, der zu demonstrieren, guck mal, ich hab dich verprügelt. Sondern die will den Konflikt vermeiden. Und ich habe das nach dieser Situation, das ist schon bestimmt 4, 5 Jahre her, habe ich das nur einmal nochmal versucht, mit ihr da vorbeizugehen. Und dann blieb sie an der langen Leine hinter mir stehen und hat mich angeguckt und hat gesagt, du Ute, bitte, nee, also echt, ich will das nicht, ich will da nicht vorbei. Ja, dann haben wir halt umgedreht und sind nie wieder da durchgegangen. Das geht jetzt, das können wir machen, ja, weil wir müssen da nicht gehen. Aber wie viele Situationen im Leben gibt's, wo Menschen ihre Hunde durchzwingen in irgendeiner Form, anstatt sich Alternativen zu überlegen? Und nichts anderes sind ja Managementmaßnahmen, dass ich mir Alternativen überlege, wie kann ich meinem Hund die Situation erleichtern? Oder? Ja, Nicole.
Genau, Ute. Es ist ja bei den Managementmaßnahmen so, dass ich einfach, wenn ich bestimmte Dinge weiß, also ich muss natürlich erstmal wissen, was sind denn überhaupt die Probleme bei meinem Hund und was sind die Auslöser. Und wenn ich bestimmte Dinge weiß, womit mein Hund vielleicht noch nicht klarkommt oder womit er halt große Probleme hat, dann muss ich ihn ja nicht unbedingt der Situation aussetzen. Ja, und manchmal macht es auch nicht wirklich Sinn. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade daran übe, dass wir Besuch begrüßen können, ohne Löcher in Besuch zu machen, ne? Und jetzt kommt halt einmal im Jahr der Schornsteinfeger. Ja, dann muss ich keine Ambitionen haben, jetzt das mit dem Schornsteinfeger zu üben, weil diesen Mensch sieht er halt maximal einmal im Jahr und dann trenne ich meinen Hund räumlich. Das heißt, ich bringe den in einen anderen Raum oder ich lasse den in den Garten oder was auch immer und dann umgehe ich halt so eine Situation, weil es in dem Moment keinen Sinn macht. Und zum anderen ist es so, dass natürlich auch Managementmaßnahmen übergehen sollten in dann die Entwicklung von neuen Strategien oder in die Übung. Also ich habe das bei meiner Shoni, dass wir definitiv noch große Probleme haben, fremden Hunden zu begegnen. Und als erste Maßnahme, wenn man das weiß, wenn man das mitkriegt, man vermeidet erstmal Begegnungen mit fremden Hunden. Das ist erstmal Management. Natürlich lernt mein Hund dadurch nicht, wie ich mit Begegnungen von fremden Hunden umgehe. Jetzt macht man aber, also mache ich zumindest parallel einfach, ich mache sie mit netten Hunden bekannt, die sie kennenlernen darf, ganz in Ruhe, in entspannten Situationen. Dann geht es sehr, sehr schnell, dass wir mit denen gemeinsam spazieren gehen können und Kontakte haben können. Und dann fange ich an, dass uns eben die bekannten Hunde entgegenkommen und wir mit denen Begegnungen haben, dass sie überhaupt erstmal so eine Ahnung, so ein Bild davon kriegt, wie läuft denn sowas ab? Und dabei natürlich ein gutes Gefühl hat und kein Problem dabei kriegt und keinen Stress dabei kriegt. Und dann baut man das im Endeffekt aus, dass man immer mehr in die Richtung geht, dass es eben auch mit nicht ganz so gut bekannten Hunden geht und später eben auch mit fremden Hunden. Das heißt also, Management ist ja natürlich erstmal dazu da, um das Leben für alle zu erleichtern, aber auch der Beginn für quasi dann wirklich eine Entwicklung, ne, und eine Vorbereitung dann auf echte Situationen. Ja, Sabine?
Jetzt ist halt das Problem bei vielen Menschen, ach, bei uns, wie gesagt, ich wohne ja sehr ländlich, aber leider lebt halt keiner von uns unter Laborbedingungen, wo das Ganze so ideal ist. Man kann das halt oft mal nicht voraussehen und nicht steuern. Man kann zwar seine Gedanken so weit in den Griff kriegen, dass ich sage, okay, ich gehe heute raus und heute begegnen mir nur nette Menschen mit netten Hunden. Das kann ich mir wünschen, ob das dann auch so passiert. Das weiß leider niemand. Ich meine, okay, wenn meine Einstellung jetzt ist, jeder, der mir heute entgegenkommt, ist schon okay, dann nehme ich ja da schon im Vorfeld viel, viel Spannung raus. Aber ich finde es dann halt einfach auch wichtig, dass man hergeht und sagt, okay, als Management dieses Umkehren und Bogenlaufen, dass das sitzt, dass der Hund es annehmen kann. Ne? Und das hilft auch oft einmal. Und das ist jetzt der Punkt, Eva, jetzt sind wir wieder bei dem, ich lasse den Hund in solchen Situationen ohne Leine laufen. Tatsächlich ist bei einem Hund, es kommt immer darauf an, aus was von der Motivation raus er das Verhalten zeigt, ist es oftmals an der Leine, wenn ich sie auch locker halten kann und wenn sie lang genug ist, viel einfacher als ohne, weil da fühlt er sich manchmal an der Hand genommen. Also so eine Leine, das hat man ja schon mal rausgearbeitet, ist ja auch durchaus ein Werkzeug, ist auch ein Management-Werkzeug tatsächlich in solchen Sachen, wo ich vermeide, dass der Hund blöde Erfahrungen sammeln kann. Weil wenn er noch nicht so weit ist, dass er jetzt halt auf mein Kehrumzeichen mit mir umkehrt oder dass er im Bogen mit mir läuft, muss ich ja vermeiden, dass er selber bestätigt wird in dem Punkt, was er so denkt, der andere ist blöd. Und da verhindere ich durch die Leine einfach, dass jemand verletzt wird, meiner oder der andere, oder dass jemand einen Schreck kriegt, oder dass einfach er selber in seiner irrigen Annahme, dass der andere Hund da wirklich vertreibenswert ist, einfach bestätigt wird. Also da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich die Leine auch mit als ganz, ganz großes Managementswerkzeug anfängt zu akzeptieren oder zu etablieren. Jetzt gerade in so Situationen, wo es nicht anders möglich ist. Ne?
Nee, absolut d'accord,
Ja.
definitiv. Ich finde es auch vor allem gerade deswegen wichtig, beides zu machen. Strategien im Freilauf zu zeigen und natürlich auch an der Leine. Keine Frage, definitiv. Das Leben findet nicht nur an der Leine statt und auch nicht nur im Freilauf. Definitiv.
Ja, spannendes Thema, oder?
Sehr
Also,
spannend.
Ja, weil das ist ja wirklich was, was wir eigentlich ständig haben. Weil die meisten Leute, die zu uns kommen, also und es ist jetzt wirklich egal, ob mit dem Welpenjungen oder mit einem erwachsenen Hund, die haben ja genau diese Thematiken, ja. Das ist jetzt scheißegal, ob ich in München wohne oder in Templin, also in so einer Kleinstadt. Wenn ich irgendwo im dritten Stock von irgendeinem Mehrfamilienwohnhaus wohne und auf jedem Stockwerk lebt mindestens ein Hund, dann habe ich einfach ein Thema damit, meinen Hund da vorbeizubringen. Wie mache ich das
Genau.
am besten? Wie manage ich das am besten? Oder es gibt bei uns, also gerade in Templin, gibt es so ein paar Gegenden, da sind halt diese alten Plattenbauten, die sie zwar umgebaut haben, aber da wohnen halt sehr viele Leute und da haben viele Leute einen Hund und die treffen sich halt alle auf den Grünflächen. Und es ist für viele Hunde ein Riesenthema, da aus der Tür rauszugehen und mit diesen Mengen, mit diesen Massen von Hunden konfrontiert zu werden. Also das ist wirklich nicht ohne sowas. Und wie kriege ich das hin, dass das für meinen Hund gut ist? Da kann halt tatsächlich unter Umständen eine lange Zeit sinnvoll sein, mit meinem Hund zum Auto zu gehen, möglichst entspannt, möglichst ohne Konfrontationen mit weiß Gott wem. Ich formuliere das deswegen so vorsichtig, weil das ja wirklich für viele Leute eine echte Herausforderung
Ja.
ist. Und dann setze ich meinen Hund halt ins Auto und fahre mit dem irgendwo hin. Ich suche mir möglichst die Zeiten raus, was natürlich mit meiner Arbeitszeit kompatibel sein muss, wo eher nicht so viel los ist. Manchmal sind diese theoretischen Vorschläge, hören sich super an und sind halt schwer ins Leben umzusetzen. Und da muss man halt dann immer gucken, wie ist es tatsächlich bei mir, was kriege ich hin? Und ich stelle fest, wenn man sich mit den Leuten unterhält, dann haben die oft Ideen. Die denken oft, sie müssen jetzt Worst-Case-Situationen schaffen, damit der Hund das lernt. Und checken sie irgendwie gar nicht so richtig, dass sie dadurch das Problem verschlimmern. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben hier bei uns in der Nähe so was, die nennt sich Hundepension. Es ist dann mehr so Ferienknast für Hunde. Also es ist, die Hunde kommen immer verstört da zurück. Und ich warne also alle, ihre Hunde dahin zu geben. So, und wenn du lange genug nachfragst, dann gibt's eine Oma, eine Nachbarin, eine gute Freundin, die den Hund im Urlaub nehmen würden, Leute, die kommen, Haus hüten und auf den Hund aufpassen. Du findest immer eine Lösung. Immer. Du musst nicht unbedingt die schlimmste Situation immer nehmen. Man muss halt nachdenken und kreativ sein und nicht immer meinen, der Hund muss jetzt alles mitmachen, bloß weil ich mir das jetzt so ausdenke oder weil ich keinen Bock habe nachzudenken oder weil, keine Ahnung, das im Fernsehen so angepriesen wurde oder weil sie in der Facebook-Gruppe das auch so gesagt haben. Ich muss eine gute Lösung für meinen Hund suchen. Was anderes sind Managementmaßnahmen eigentlich gar nicht, ne?
Genau, Udo. Da hast du schon wieder so unglaublich viel gesagt. Vor allen Dingen, ja, natürlich müssen dann die Lösungen individuell sein, ne? Je nach Hund, je nach Lebensbedingungen. Da muss man schon sehr genau drauf gucken, was möglich ist und was nicht. Aber man kann ja oft mit Kleinigkeiten schon eine gewisse Erleichterung schaffen, ne? Also schon mit Kleinigkeiten sind ja da durchaus Möglichkeiten da, ne?
Da gibt es so ein geflügeltes Wort, das habe ich jetzt auch mal von der Uli geklaut, von der Uli Reichmann. Das passt mal auch wieder, dass man am Anfang, dass die Menschen immer versuchen, mit aller Gewalt den Hund an die Situationen anzupassen. Ob es passt für den Hund. Und es wäre sinnvoll, überhaupt erstmal, wenn man anfängt, dass man die Situationen an den Hund anpasst. Also als erster Schritt. um überhaupt mal weiterzukommen. Und da steckt ja so viel Richtiges und so viel Wahrheit drin. Weil wenn es der Hund eben noch nicht kann, aus Gründen, die sind vollkommen wurscht, der Hund ist noch nicht in der Lage, irgendwelche Situationen zu bewältigen, dann muss ich diese Situationen halt eben so anpassen, so wie es am besten machbar ist. Na, mein, klar, es ist, man schafft es nicht immer so, wie es am besten wäre, aber dass man zumindest nah dran kommt. Und dann wird ja da schon ein Schuh draus.
Ja, also wir haben jetzt nun schon einiges zu dem Thema zusammengetragen und es ist halt wirklich im Endeffekt, also ich muss erstmal aus diesem Teufelskreislauf aussteigen, beziehungsweise den Hund nicht permanent mit Problemen konfrontieren. Managementmaßnahmen sind im Endeffekt eine Überbrückung, erstmal ein Erleichtern für bestimmte Dinge, um dann eben den Einstieg zu haben in die Entwicklung und in die Veränderung. So kann man das insgesamt, glaube ich, zusammenfassen.
Vielen Dank, Nicole. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com bei Creative Commons Attribution License 3.0. In der kommenden Folge in 14 Tagen nehmen sich die Trainerinnen dem viel diskutierten Thema Auslastung an. Wie viel Beschäftigung braucht dein Hund eigentlich? Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meine lieben Radiokollegen Jannis Dran, Seifert. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Kekse regnen.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.